Hallo Church, und wir sind in der Predigtserie «Die Gemeinschaft der Gläubigen», wo wir in die Apostelgeschichte eintauchen und auch ein paar Aspekte von der allerersten Kirche anschauen. Wir haben bis jetzt gesehen, wie sie kontinuierlich in der Gemeinschaft sind, wie sie gemeinsam betet haben, wie das Wort auch ein zentraler Teil war von dem, was sie gemacht haben als Church. Und auch letzte Woche an unserem Legacy-Sonntag haben wir auch ihre Legacy-Denkweise gesehen. Und übrigens, wenn du nicht in einer Location warst letzte Woche, wir haben auch Audioaufnahmen von den Live-Predigten von Aarau und von Zürich. Und wenn du das Mail nicht bekommen hast, dann kannst du auch uns via Webseite schreiben und dann würden wir dir auch sehr gerne die Aufnahmen schicken. Auch wenn du Teil bist von der Church, ich lade dich ein, wenn du noch nicht gegeben hast oder wenn du denkst, du möchtest noch an dieser Spende teilnehmen, du kannst das immer noch machen per E-Banking oder in den Connection Points, in den Locations findest du auch die Einzahlungsschein für Legacy. Und sonst findest du auch einfach unsere Bankangaben auf unserer Webseite. Ich möchte mit der zentralen Bibelstelle von dieser Serie starten, und zwar in der Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 lesen wir: Sie blieben aber beständig, also sie, die Chille, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und die Predigt heute heißt «Gemeinsam am Tisch». Gemeinsam am Tisch. Das heißt, es geht nicht um Bibel lesen, um beten, um dienen oder so. Nein, es geht ganz einfach ums Essen. Weil das war der erste Kirche und soll auch heute für uns in unserer Church ein zentraler Teil sein von unserem christlichen Glauben. Ist jemand froh von euch, dass es nicht nur steht, sie sind beständig in der Lehre, im Gebet, in der Gemeinschaft, sondern auch, dass es etwas gibt über das Essen. Ich bin froh, weil gemeinsam am Tisch sein, gemeinsam am Tisch sitzen und essen, ist eine der einzigartigsten Sachen, die wir als Menschen machen können. Kein anderes Wesen auf dieser Welt nimmt eine Mahlzeit am Tisch. Und den Tisch mit anderen Leuten teilen erinnert uns, dass das Essen viel mehr ist als einfach Energiezufuhr oder eine Diät. Essen ist so viel mehr als das. Und die erste Church damals, die haben das gecheckt, sie haben zusammen gegessen. Es steht, dass sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Und auch, sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Das Brot war übrigens auch damals schon ein wesentlicher Teil der Mahlzeit im Nahen Osten. Aber was da bedeutet, in anderen Worten, ist, dass sie zusammen gegessen haben, dass sie Zeit miteinander am Tisch verbracht haben und auch noch, dass sie das Abendmahl regelmäßig genommen haben. Und das werden wir auch heute in unseren Locations nach dem Gottesdienst oder am Schluss vom Gottesdienst auch machen. Und vielleicht möchtest du das auch heute am Nachmittag oder einfach in der Woche, wenn auch immer, dass du die Message hörst oder liest, vielleicht möchtest du das auch machen, das Abendmahl nehmen. Beide Sachen, also zusammen essen und Abendmahl nehmen, sind hier erwähnt. Das heisst, das war sehr wichtig für die erste Church, zusammen essen und das Abendmahl nehmen. Und das sollte auch keine Überraschung sein für uns heute, weil immer wieder in der Bibel eine von der Art und Weise, wie Gott sich zeigt, oder eines von den Bildern, die Gott braucht, die wir immer wieder finden in der Bibel, wie Gott durch die Menschen wirkt, ist durch den Tisch. Im Zentrum des geistlichen Lebens von Gottes Volk, im Alten, aber auch im Neuen Testament, finden wir einen Tisch. Und zwar den Tisch im Alten Testament vom Passafest und einen Tisch vom Abendmahl im Neuen Testament. Jesus selber stellt sich auch vor als das Brot vom Leben. Und dann, wo Satan Jesus versucht hat, hat er ihm gesagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen, aus diesen paar Steinen, mach doch Brot. Und dann später, Jesus sagt selber auch zu seinen Jüngern, ein guter Vater wird dir kein Stein zum Essen geben, sondern Brot. Das ist sehr interessant, oder? Das sind einfach ein paar Bilder vom Essen und speziell auch vom Brot, die wir in der Bibel finden. Der britische Theologe N.T. Wright hat mal gesagt, als Jesus selbst seinen Jüngern erklären wollte, was es mit seinem bevorstehenden Tod auf sich hat, gab er ihnen keine Theorie, sondern eine Mahlzeit. Das ist krass, oder? Und die Mahlzeit ist nämlich das, was wir als das letzte Abendmahl kennen. Der Tisch. Der Tisch war im Zentrum gewesen, oder ist im Zentrum von unserem Glauben an Jesus. Und ja, hey, wir wollen die Bibel lesen, wir wollen zusammen beten, aber auch als Einzelne. Wir wollen dienen in der Church, dort, wo wir auch immer sind. Wir wollen zusammenkommen, regelmäßig. Aber wir wollen auch die Praxis vom Tisch, von der ersten Church, nicht vergessen. Wir wollen auch heute ein bisschen mehr eintauchen und entdecken, was sie für uns heute kann bedeuten. Und wie gesagt, vielleicht magst du auch durch den Tag, irgendwann ist die Woche, auch das Abendmahl nehmen. Der erste Punkt heute ist, es gibt einen Platz für dich am Tisch. Es gibt einen Platz am Tisch von Gott für dich mit deinem Namen drauf. Ich weiß nicht, ob du jemals an einer Veranstaltung warst, vielleicht an einer Hochzeit, und du hast dann einen freien Stuhl gefunden, gesehen am Tisch, und du bist einfach gesessen. Und dann kommt jemand und sagt, sorry, es tut mir leid, aber der Platz ist nicht für dich. Der Platz ist für jemand anderes reserviert. Und dann fragst du dich, okay, aber wo kann ich denn sitzen? Wo darf ich denn sitzen? Wo ist mein Platz? Darf ich da sitzen? Nein, da ist reserviert. Nein, okay. Niemand hat solche Situationen gerne, oder? Es ist einfach awkward, so etwas. Es ist mega awkward, so eine Situation. Mit Gott ist es aber ganz anders. Gott hat für dich an seinem Tisch einen Platz für dich mit deinem Namen reserviert. Psalm 23,5 steht, oder sei du, also du Gott, bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heisst, mitten in den Challenges im Leben, mitten in den Unsicherheiten, mitten in unseren Zweifeln, in unseren Umständen, in unseren Problemen. Denn wenn wir nicht wissen, ob es überhaupt irgendwo einen Platz für uns gibt auf dieser Welt, wenn wir denken, nein, wir sind nicht würdig, am Tisch von irgendjemandem zu sitzen und sicher nicht von Gott, wenn du sagst, hey, du hast keine Ahnung, was ich in meinem Leben erlebt habe oder gesehen habe, was ich gelitten habe oder was ich anderen angetan habe. Dann, wenn wir uns fragen, ob jemand irgendwo auf uns am Tisch wartet, dann kommt Gott und sagt, hey, ich habe für dich einen Tisch vorbereitet, mitten in deinen Challenges. Und dein Platz am Tisch ist nicht reserviert, weil du dir das verdient hast, weil du so ein guter Mensch bist, sondern weil er dich bedingungslos liebt, unendlich liebt, wegen seiner Gnade. Das ist Gottes Geschenk an uns. Eine der kraftvollsten Stories in der Bibel in diesem Zusammenhang ist die Story von Mephibosheth im 2. Samuel. Der David war damals der König von Israel. Und vor dem David war der Saul der König. Und eines Tages fragte David seine Mitarbeiter, hey, gibt es noch jemanden, der am Leben ist von der Familie von Saul, also vom letzten König? Ist jemand noch von der Königslinie von Saul noch am Leben? Und dann suchen die Mitarbeiter im ganzen Land, sie suchen und sie finden den Mephibosheth. Und er war körperlich beeinträchtigt, er war gelähmt. Und er hat an einem Ort gelebt, wo Lodebar geheißen hat. Und das bedeutet das Land ohne Sprache. Das Land ohne Kommunikation, ohne Wort. Und das heisst, der Mephibosheth war gelähmt und er wohnt an einem Ort, wo eigentlich nicht gut ist. Und die Mitarbeiter von David, die bringen dann den Mephibosheth zum König David. Und wir lesen dann im 2. Samuel 9, 7 bis 8. David sprach zu ihm, also zum Mephibosheth: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und wird dir das ganze Ackerland deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen, Er aber fiel nieder und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? In anderen Worten, der David sagt: Ich möchte, dass du jeden Tag mit mir an meinem Tisch sitzt und ich möchte mit dir gemeinsam Mahlzeiten nehmen. So krass, oder? Der König David, er sagt: Ich möchte vom Land, wo es keine Kommunikation gibt, wo es keine Beziehung gibt, ich möchte dich zu meinem Tisch bringen. Dort, wo es Beziehung gibt, dort, wo es Freundschaft gibt. Und der Mephibosheth antwortet aber: Ich bin nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein. Ich habe viele Challenges, ich habe viel Drama in meinem Leben, viel Trauma in meinem Leben. Und David sagt: Hey, nein, nein, es gibt einen Platz für dich. Und so ist es auch mit uns. Gott, der König der Könige, er lädt uns alle ein, Platz nehmen an seinem Tisch, in seiner Gegenwart. Und das ist so ein wunderschönes Bild von unserem Gott, wo uns zu sich einlädt, zu seinem Tisch einlädt, egal wie unsere Vergangenheit aussieht. Dank seiner Gnade dürfen wir am Tisch vom höchsten König sein und an seine Gegenwart geniessen. Und dieser Tisch ist nicht irgendein Tisch. Bist du schon mal zum Nacht eingeladen gewesen und du hast dann das Gefühl gehabt, du hast gegessen, aber du hast dann das Gefühl gehabt, wow, ich habe noch Hunger nach dem Essen. Das Essen war zwar super, hat super ausgesehen, aber die Portionen waren so klein. Ich muss noch Momos holen, sagst du, weil, bevor ich heimkomme, weil hey, sonst verhungere ich. Das war so klein. Es war gut, aber es war mega klein. So ist es nicht mit Gott. Gott hat nicht einfach ein paar Snacks parat für dich, sondern ein grosses Festmahl, steht in der Bibel. Der Jesaja im Alten Testament spricht von der Zeit, wo die ganze Schöpfung wird wiederhergestellt werden und auch unter der Herrschaft von Gott zurückkommen wird. Und er sagt im Jesaja 25,6: Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. So cool, oder? Am Schluss von deinem Leben, wenn die neue Ära anfängt für die Schöpfung. Das, was Gott wird machen, ist ein Festmahl. Was für ein krasses Bild von der Wichtigkeit vom Essen für Gott, vom Tisch für Gott, aber auch von der Grosszügigkeit und von der Gnade von unserem Gott. Was finden wir an dem Tisch, wo Gott für uns vorbereitet? Seine Gegenwart. Seine Gegenwart. Und das ist alles, was wir brauchen. Und dann dürfen wir von seinen Versprechen nehmen, von seiner Gnade, von seiner Weisheit, von seinem Frieden, von seiner Freiheit, seiner Vergebung, seiner Freude, von seiner Liebe und so weiter. Das ist ein Festmahl, wo du wirklich, wirklich satt wirst, wo du nicht noch etwas anderes musst essen. Und du wirst satt mit allem, was du dir immer schon gewünscht hast. Und es fängt dort an. Es fängt dort an, dass wir verstehen, dass Gott einen Platz für uns an seinem Tisch hat. Und das hat dann die erste Church, die allererste Church, hat das ganz gut verstanden. Wenn sogar Gott, der König der Könige, uns einlädt zu seinem Tisch, hey, dann können wir und dann möchten wir auch mit anderen Leuten sitzen, gemeinsam am Tisch. Das war ihre Denkweise. Und das führt zum zweiten Punkt. Und zwar der zweite Punkt ist die Frage: Wer sitzt an deinem Tisch? Wer sitzt an deinem Tisch? Wir haben den Platz am Tisch von Gott, das haben wir gerade gesehen. Und das gibt uns Identität. Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Und das soll nicht einfach etwas sein, wo wir im Glauben zustimmen. Weil was wir in der ersten Kirche sehen, ist, dass sie die Wahrheit vom Tisch und allem, was damit zusammenhängt, auch praktisch als Gemeinschaft umgesetzt haben. Das heisst, es war nicht einfach, ja, ich sitze jetzt am Tisch vom höchsten König und ich finde alles, was ich brauche. Ich weiß, wer ich bin. Ich brauche niemand anderes in meinem Leben. Ich und mein Gott, das ist genug. Ich und mein Jesus. Nein, aus dem Verständnis heraus, dass sie, wo sie hatten, haben sie wollen, gemeinsam, automatisch mit anderen Christen am Tisch sitzen. Mit Leuten, die den gleichen Herzschlag haben. Mit Leuten, die den gleichen Wert haben. Mit Leuten, die auch Fragen haben. Hey, wie setzen wir den Glauben praktisch um? Sie wollten sich einander fragen, wie geht es dir in deiner Glaubensreise? Wie geht es dir in deiner Familie? Darf ich für dich beten? Und ich glaube, Church, dort liegt eine enorme Kraft, die wir als Church auch noch heute wieder entdecken können. In den letzten Jahren hat sich die Kirche im Allgemeinen, weltweit, hat sich fokussiert auf: Hey, schau dafür, dass du auch Freunde außerhalb der Church hast. Sei involviert in deinem Umfeld. schott dich nicht von der Welt ab. Und das ist extrem wichtig. Das stimmt komplett. Das ist immer noch wichtig. Aber was auch noch wichtig ist, ist die Frage, hey, haben wir genug Leute um uns herum, die Gott lieben? Haben wir Freunde, die wir mit denen Brot brechen können, so wie es in der Bibel steht? Und wo du kannst einfach über Glaubensfragen reden, wo du kannst Fragen stellen vom Glauben und was nicht komisch ist, wenn jemand fängt an zu beten, plötzlich. Wenn jemand sagt, hey, darf ich für dich beten? Die Bibel sagt, dass der Weg von der Wahrheit ein schmaler Weg ist. Und wir brauchen Leute links und rechts von uns, und hinten und vorne, die uns on track behalten auf dem richtigen Weg. Wir müssen uns einander ermutigen und auch ermahnen, auf dem Weg zu bleiben, und zwar langfristig. Und wir brauchen Leute, die uns immer wieder daran erinnern, hey, es geht dir besser, als du denkst. Oder Gott ist für dich. Oder hey, das, was du gemacht hast, das war im Fall nicht gut gewesen. Oder hey, ich habe die gleiche Frage wie du. Lass uns die Antworten gemeinsam miteinander finden. Der Punkt, den du gerade erwähnt hast, hey, das habe ich mir auch schon mal überlegt. Wer sitzt an deinem Tisch? Es geht nicht wirklich ums Essen, es geht nicht ums Brot oder um den Wein, sondern um die Gemeinschaft. In der Sprüche 27,17 steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das Essen auf dem Tisch ist einfach ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, dass wir uns einander schärfen in unserem Charakter, dass wir uns einander ermutigen und ermahnen. Es geht nicht um die Empanadas, es geht nicht um die vegane Brownies oder was auch immer du isst. Es geht nicht um den Wein, obwohl wir das alles geniessen und auch so wichtig ist für die Gemeinschaft. Aber das alles ist ein Vehikel, damit wir uns einander herausfordern können, damit wir uns challengen können. Weil so wird unser Charakter geschärft. Eisen schärft Eisen. Wir können gute Charaktereigenschaften haben, ein gutes Herz haben, wir können gute Menschen sein, kannst du sagen. Gute Ideen haben, gute Wünsche. Oh, ich möchte im Glauben wachsen, ich möchte in der Bibel lesen, ich möchte grosszügiger werden, ich möchte wie Jesus sein. Super, dann hol dir ein paar gute Freunde, die ähnliche Absichten haben und red mit ihnen darüber. Am Tisch vielleicht. Weil wer an deinem Tisch sitzt, ist wichtig. Und das Kraftvolle am Ganzen ist, dass es nicht bei dem Tisch bleibt, wo alles Christen sind. Wir haben letzte Woche gesehen, die erste Church war eine Church auf Mission. Eine Gemeinschaft auf Mission. Und einige von uns haben die Gabe von der Gastfreundschaft. Und ich glaube, alle von uns können aber in unserer Gastfreundschaft auch wachsen. Also frag dich, für wer, der noch nicht im Glauben ist, hast du Platz an deinem Tisch? Weil ein wichtiger Aspekt vom Verständnis, dass wir einen Platz am Tisch haben von Gott, ist, dass wir auch Platz schaffen an unserem Tisch für andere Leute, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Und ich habe es schon mal erwähnt, ein wichtiger Grund, warum ich zum Glauben gekommen bin, ist, dass es, als ich ganz frisch in der Church war, hat es ein junges Ehepaar gehabt, das mich immer wieder zu sich eingeladen hat. Und ich habe immer wieder Nein gesagt. Und dann irgendwann habe ich zugesagt, und dann haben wir eine super Zeit miteinander gehabt. Ich durfte erfahren, dass Christen nicht komische Leute sind, sondern dass sie auch über normale Sachen reden können. Wir haben Spass gehabt, wir haben zusammen gelacht. Es war eine super Zeit. Und ich glaube, Gott möchte das Gesellschaftliche nicht vom Geistlichen trennen. Beides gehört zusammen, so wie es auch in der ersten Church war. Und für uns, Church, es gibt eine ganze Stadt da draußen, ob es Aarau, Luzern oder Zürich ist oder wo auch immer, dass du lebst. Es gibt ein ganzes Dorf für dich, wo der freie Platz an deinem Tisch wirklich braucht, damit die Vorstellung von was Christen sind, was Church ist, was Gott ist, komplett kann verändert werden. Wer sitzt an deinem Tisch und bist du bereit, für jemand anderes frei zu machen, also einen Platz frei zu machen? Da muss nicht immer ein Mittag sein oder ein Nacht. Es kann auch Kaffee und Kuchen sein, was auch immer. Aber Food, Essen verbindet. Food verbindet. Und Essen ist das Mittel, damit wir über andere Sachen reden können, als einfach über das Wetter. In unserer heutigen Welt, wo alles so schnell läuft, wo es so viele Ablenkungen gibt, ich glaube, wir müssen die Kunst von einer langsamen Mahlzeit am Tisch wieder entdecken, und zwar mit guten Freunden. Und das ist mehr als ein Connect-Group-Treffen. Connect-Groups können so viel ermöglichen, können das auch ermöglichen. Aber was ich mit dem Punkt meine, ist viel mehr als Connect Groups. Es wächst über das Connect Groups System raus. Das ist ein Lebensstil, der sagt, hey, ich weiß, wer an meinem Tisch sitzt. Und da gibt es einen freien Platz. Und für diese Person möchte ich den Platz freimachen. Wer laden wir ein? Wir haben den Platz am Tisch von Gott, vom höchsten König. Wer an unserem Tisch sitzt, ist wichtig. Und der dritte und der letzte Punkt heute ist, am Tisch feiern wir auch das Abendmahl. Weil in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die erste Church das Brotbrechen regelmäßig praktiziert hat. Das heisst, einerseits die gemeinsame Mahlzeiten, aber auch andererseits das Abendmahl. Und wir möchten auch heute in unseren Locations gemeinsam das Abendmahl nehmen. Aber zuerst möchte ich einfach ein paar Punkte mitgeben heute, die vielleicht mal auch eine eigenständige Predigt könnten sein, weil es gibt so viele Wahrheiten drin. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass Jesus kurz bevor er festgenommen wird und gekreuzigt wird, mit seinen Freunden das letzte Mal noch am Tisch sitzt und mit ihnen zu Nacht isst. In Matthäus 26, 26-28. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus nimmt das Brot, er dankt oder er segnet das Brot, er bricht das Brot und er gibt das Brot. Und genau das gleiche Muster sehen wir auch, als er den 5'000 Leuten zu essen gibt. Und auch mit dem Wunder der 4'000 Leute, die auch etwas zu essen bekommen. Auch wo Jesus von seinen Jüngern nach seiner Auferstehung wieder erkannt wird, lesen wir genau das gleiche Muster im Lukas 24, 30-31. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Krass, oder? Jesus nimmt, segnet, bricht und gibt das Brot am Tisch. Und zwar immer wieder. Es ist ein Muster, das sich immer wieder wiederholt in der Bibel. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Da lesen wir, dass genau, wo er die vier Sachen gemacht hat, seine Jünger sofort gewusst haben, wow, das ist Jesus. Ihre Augen haben sich aufgemacht und sie haben mit Klarheit gesehen, das muss Jesus sein, weil Jesus hat genau das gemacht. Und die Jünger haben so viel Zeit mit Jesus verbracht, sie haben mit ihm gelebt. Das heisst, das war so im Kern von dem, was Jesus immer wieder am Tisch gemacht hat und von dem auch, wo Jesus für uns ist. Nehmen, segnen, brechen und geben. Und die vier Sachen können wir uns erinnern, wenn wir das Abendmahl heute nennen. Nehmen, das heisst, Jesus ist festgenommen worden, ist weggenommen worden von den Römern und zum Tod ist er verurteilt worden. Segnen, das ist das Zweite, in der Nacht, bevor er gekreuzigt wird, Jesus betet zu Gott. Und er betet, Herr, Vater, dein Wille soll geschehen. Und er am Kreuz war, er betet auch für die Vergebung von allen, die ihn gekreuzigt haben. Das heisst, er hätte ein Segen wollen sein, auch sogar für die, die ihn verletzt haben. Brechen ist das Dritte. Obwohl keine von seinen Knochen gebrochen worden sind, das ist auch im Alten Testament so prophezeit worden und im Neuen Testament steht es wirklich auch so, dass kein Knochen gebrochen worden ist von Jesus. Er ist aber mental, emotional, physisch, vor allem aber geistlich gebrochen gewesen. Er hat die Sünde alle Sünden von der ganzen Menschheit auf sich getragen. Und die ganze Gebrochenheit von der Menschheit war auf ihn gewesen. Und er ist an unserer Stelle gestorben. Er ist gebrochen worden. Und Gäh ist das Vierte. Er hat den Tod besiegt dann. Als perfektes Opfer. Er ist auferstanden, um den Menschen einen freien Zugang zu Gott, dem Vater, zu ermöglichen. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sein Leben gegeben für die Menschheit, für dich und für mich. Weil wir das Brot und den Wein oder den Traubensaft beim Abendmahl nennen. Es ist nicht einfach ein Bild für den Körper von Jesus oder für das Blut, sondern auch für das, was mit seinem Körper passiert ist. Es ist genommen worden, festgenommen worden, ist gesegnet, ist gebrochen, ist gegeben worden. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, nehmt bitte das Abendmahl immer wieder als Erinnerung für das, was ich für euch gemacht habe. Als Erinnerung für den neuen Bund, den ich mit euch schließe. Die erste Church hat genau das regelmäßig gemacht, damit sie nicht vergessen. Sie haben nicht vergessen, was Jesus für sie gemacht hat, wer Jesus ist. Und das werden wir auch als Church gemeinsam immer wieder machen. Und vielleicht möchtest du ein bisschen Brot holen am Schluss dieser Predigt, wenn du daheim bist und du Brot hast oder Traubensaft oder einfach vielleicht irgendeinen Cracker oder so und etwas trinken. Du kannst einfach ein Stück Brot nehmen, am besten vielleicht mit jemand anderem, aber du kannst das auch allein machen. Aber du kannst das Brot nehmen, segnen, brechen, jemand anderem geben und dann mit dieser Person auch Traubensaft oder Wein trinken und dann das Abendmahl feiern. Aber egal wie du das machst, ob du das jetzt machst oder morgen oder in einer Woche, hey, mach das als einen heiligen Moment zwischen dir und Gott. Es ist nicht einfach eine Tradition, es ist ein kraftvoller Moment, wo wir uns daran erinnern, was Jesus für uns gemacht hat. Und ich möchte einfach zum Schluss dieser Predigt noch für dich beten und dann möchte ich dich auch segnen. Vater im Himmel, danke, dass du auch durch den Tisch, durchs Essen redest, dass du alles, was in dieser Schöpfung ist, brauchst, um zu uns zu reden. Danke für das Bild vom Tisch, wo wir gemeinsam können sein mit anderen Leuten. Aber auch, dass du uns zu deinem Tisch einladest, wo wir alles können finden, was wir immer wieder suchen. Ich bitte, Herr, dass du uns eine Offenbarung schenkst, von was der Tisch wirklich bedeutet in unserem Alltag. Wo wir als Familie essen, wo wir am Arbeitsplatz essen, und wir aber auch dann andere Freunde zu uns einladen. Vater, dass wir wirklich sehen, dass es viel mehr ist als einfach Essen. Dass es eine Gemeinschaft ist, wo wir bauen können. Wo wir gute Gespräche haben können, wo wir auch über Glaubensfragen reden können. Bitte aber auch, dass du uns zeigst, wer dass wir einladen zu dir, zu unserem Tisch. Und auch zu deinem Tisch im übertragenen Sinn. Und Vater, ich bitte für die das Abendmahl nennen, dass wir wirklich wissen, was du gemacht hast für uns. Dass wir uns wirklich erinnern, was du gemacht hast für uns, wer du bist für uns. Ich bitte, Herr, dass du uns eine Offenbarung schenkst vom Abendmahl. Und zwar immer wieder in unserem Alltag. Dass wir uns immer wieder daran erinnern, was es für eine Kraft gibt, wenn wir das Abendmahl nehmen. In deinem Namen beten wir. Amen.